Warum muss ich denn mit?
Weil du das letzte Mal, als ich dich alleine gelassen habe, fast die ganze Wohnung in Brand gesetzt hast und ich dementsprechend Mama versprochen habe, auf dich aufzupassen.
Aber der Film war einfach zu spannend, da habe ich das Essen auf dem Herd vergessen. Aber das passiert mir bestimmt nicht wieder.
Ja, es passiert dir nicht wieder, weil ich dich ganz sicher nicht noch einmal alleine kochen lasse.
Aber...
Außerdem wird es dir nicht schaden, mit zu Liv zu kommen.
Aber was willst du denn bei ihr?
Ich ziehe bald aus und ich möchte von ihr lernen, wie ich ein gelingendes Leben leben kann.
Wieso fragst du nicht Mama oder Papa?
Dein Ernst? Jeder weiß, dass Mama und Papa nur noch wegen uns zusammen sind. Außerdem ist ihre Devise arbeiten, arbeiten, arbeiten und großes Geld haben sie damit immer noch nicht gemacht.
Ja, aber Liv schaut immer so unentspannt.
Sie schaut nicht unentspannt, sie zieht noch nicht andauernd eine Grimasse, so wie du, weil sie weiß, dass sie aus jedem Winkel zu jeder Zeit fotografiert werden kann und sie dadurch auf jedem Bild gut aussieht.
Aha.
Jetzt komm.
Was ist denn eigentlich mit der Bibel? Wir könnten doch auch dort nach Antworten suchen.
Hi, Liv.
Hallo.
Ich habe meine Schwester mitgebracht.
Hallo.
Hallo.
Setzt euch doch. Möchtet ihr was zu trinken haben?
Oh ja, ich hätte gerne eine Cola.
Ich bin Fan von Longevity und Cola gehört da nicht dazu. Aber ich gebe dir Wasser.
Würdest du sagen, dass Longevity ein Muss ist für ein gelingendes Leben?
Auf alle Fälle.
Also in der Bibel steht das langes Leben.
Die Bibel, ja. Was würdest du mir noch so für ein gelingendes Leben empfehlen?
Auf alle Fälle solltest du das tun, was dich glücklich macht.
Und was macht mich glücklich? Also das weiß ich ja selbst nicht mal.
Wir könnten ChatGPT fragen.
Hast du denn einen Freund?
Nein.
Dann solltest du mal ein paar Partys abklappern. Es ist wichtig, dass du jemanden findest, der dich liebt und der dich glücklich macht.
Also in der Bibel lesen wir von Gottes
Liebe. Jetzt halt doch die Klappe!
Und auf alle Fälle solltest du lernen, geduldiger zu sein. Ungeduld wirkt sich negativ auf deine Gesundheit aus und außerdem finden das Männer auch nicht attraktiv. Was möchtest du denn beruflich machen?
Also, ich liebe eigentlich das Schreiben und ich würde wirklich gern so Richtung Journalismus gehen.
Das hat heutzutage keine Zukunft. Du solltest einen Beruf wählen, wo du erfolgreich sein kannst. Wie wär's denn mit IT? Auf alle Fälle solltest du ganz bei dir sein, um einfach glücklich zu sein.
Also, in der Bibel steht, dass alle, die Gott nahe sind...
Ich habe jetzt auch einen Termin, aber ich denke, ich habe dir ein paar Ratschläge gegeben, wie du ein gutes und gelingendes Leben führen kannst. Also du solltest das tun, was dich glücklich macht. Du solltest auf deine Gesundheit achten. Du solltest einen Mann finden, der dich glücklich macht. Und du solltest einen Beruf wählen, wo du erfolgreich sein kannst. Ich denke, ich konnte dir weiterhelfen.
Ja, natürlich. Danke, Liv. Komm.
Gern.
Tschüss.
Tschüss.
Und, bist du jetzt schlauer?
Ich weiß es nicht. Irgendwie ist das alles so verwirrend. Aber immerhin besser als das Vorbild unserer Eltern.
Ja, und wenn wir doch mal in der Bibel nachschauen?
Und warum sollten wir das tun?
Ich weiß nicht. Vielleicht, weil Gott am besten weiß, wie Leben funktioniert.
Ja, schauen wir mal in die Bibel. Allein schon dieser Satz kann ja ganz unterschiedliche Emotionen in dir hervorrufen, oder? Je nachdem, wie du geprägt bist vielleicht auch. Vielleicht bist du ganz unbedarft und hast erstmal Interesse und sagst, okay, Bibel, Gottes Wort, schauen wir mal, was da drin steht. Vielleicht ist das ja ein guter Tipp. Vielleicht kommst du aus christlichem Elternhaus und dir wurde die Bibel immer als mit dem Zeigefinger gelehrt. Ne? Du musst und du darfst nicht und waren viele Verbote mit verbunden. Und das ist das, was dir einfällt, wenn du jemanden sagen wirst, schau mal in die Bibel, dann denkst du immer, okay, jetzt kommt irgendwie was, was mich einschränkt, was ein Spaßkiller ist. Und deswegen ist dein Zugang zur Bibel vielleicht auch nicht so gut. So ähnlich wie bei Lena aus dem Theaterstück, ja, die nach dem Motto, Tina, komm nicht die ganze Zeit mit der Bibel, weil ich will mein eigenes Leben verwirklichen. Man kann viele Haltungen haben zur Bibel. In Psalm 119 begegnet uns aber eine Haltung, die anders ist als das. Da ist so ein abgefahrener Typ, der uns eine inspirierende Haltung zur Bibel zeigt. Und die schauen wir uns mal genau an in Psalm 119, ab Vers 14. Es erfüllt mich mit Freude, den Weg zu gehen, den du in deinem Wort als richtig bezeugst. Darüber bin ich glücklicher als über alles, was man besitzen kann. Gerne denke ich über deine Ordnungen nach. Achten will ich auf die Wege, die du vorgegeben hast. An deinen Bestimmungen habe ich große Freude. Dein Wort will ich niemals vergessen. Erweise mir, deinem Diener, deine Güte, damit ich neue Lebenskraft bekomme und dein Wort befolgen kann. Öffne mir die Augen, damit ich die Wunder erkenne, die dein Gesetz enthält. Nur ein Gast bin ich auf dieser Erde. Enthalte mir deine Gebote nicht vor. Zu jeder Zeit verzehre ich mich vor Sehnsucht nach deinen Rechtsbestimmungen. Was für eine Haltung zu Gottes Wort, oder? Was für eine Haltung zu Gottes Geboten. Erstaunlich. Und jetzt mal Hand aufs Herz, beantworte die Frage in deinem Kopf einfach mal ganz ehrlich. Wann hast du dich vor Sehnsucht das letzte Mal verzehrt, vor Sehnsucht nach dem Wort Gottes? Was auch immer das bedeutet. Aber wann hattest du mal so richtige Sehnsucht nach dem Wort Gottes? Wann hast du dich das letzte Mal an Gottes Wort so richtig erfreut, dass du gelesen hast und gestaunt hast, was es sagt? Wann hattest du diese Freude am Wort? Wann hast du mal Wunder aus Gottes Gesetz erkannt, dass du dachtest, wow, das macht ja mehr Sinn als alles andere. Das erklärt ja so einiges. Ich möchte uns heute mal wieder neu Lust auf die Bibel machen. Ich möchte, dass dieser Psalmschreiber uns wieder neu Lust auf die Bibel macht. Ich möchte mit euch darüber reden, dass dieses alte Buch auch im 21. Jahrhundert noch hochaktuell ist. Und dass es die Grundlage für Lehre und Leben sein kann, wie es in unserer Vision im zweiten Wert steht. Wir sind ja in der Visionsreihe, schauen uns die Werte an und heute schauen wir uns den zweiten Wert an unserer Vision. Wir ziehen den dem ersten Wert vor, weil die Bibel die Grundlage ist für alle anderen Werte und das inhaltlich aus diesem Grund Sinn macht. Und weil gestern ein Seminar im Seminartag stattgefunden hat zum Thema Bibel, wie kann ich sie auslegen, ist sie beliebig auswertbar? Und dazu soll die Predigt auch eine Fortsetzung sein. Also ich möchte uns neu Lust machen auf die Bibel. Weil dort im Wort Gottes, da stellt sich Gott und seinen Willen vor. Er stellt sich und seinen Willen vor. Und darüber freut sich unser Psalmschreiber. Allein das ist ja schon gewaltig, ist ja schon erwähnenswert. Die Bibel ist allein deshalb schon ein besonderes Buch, weil sich der lebendige Gott vorstellt. Ich meine, viele von uns, die wissen das schon ganz lang. Für die ist das überhaupt nichts mehr Neues. Und deswegen ist das auch so langweilig. Und deswegen berührt sie das auch gar nicht mehr. Aber wenn man sich das nochmal auf der Zunge zergehen lässt, was da gesagt wird, dass der lebendige Gott, der Ursprung von allem und das Ziel von allem, der absolut Vollkommene, der Allwissende, der Allgegenwärtige, der vollkommene Gott, dass der sich da vorstellt, dann ist es schon bemerkenswert. Dann ist es bemerkenswert. Wir hatten es letzte Woche ja über die Liebe Gottes und dass er uns liebt mit einer Liebe, wie sonst niemand uns lieben kann. Und Ausdruck dieser Liebe ist auch, dass er möchte, dass wir ihn kennenlernen. Das ist ja klar, ne? Das ist ja logisch, das gehört zur Liebe dazu. Du willst ja, wenn du eine Person liebst, willst du von dieser Person ja zurückgeliebt werden. Das ist das, was du ja vor allem willst, wenn du diese Person liebst, dass sie dich auch liebt. Und du willst, dass sie sich so liebt, wie du wirklich bist, oder? Nicht nur mit deinen Sahneseiten, sondern so, wie du wirklich bist. Ich liebe meine Frau und ich möchte, dass sie mich so liebt, wie ich bin, ist doch klar. Nicht wie so ein Bild, das sie gerne von mir hätte oder nur bestimmte Seiten von mir. Ich möchte, dass sie mich so liebt, wie ich bin. Und du möchtest das doch auch bei deinem Partner, oder? Ich meine, man hat das ja, wenn man heiratet, hat man dieses Bild vom Partner und der andere Partner von einem selbst, hat irgendein Bild. Und dann über die Jahre hinweg lernt man sich nochmal so richtig kennen, oder? So ist das doch. Die länger verheiratet sind, die wissen das. Und dann lernt man Dinge, die auch nicht ganz schön sind. Und man muss Dinge von sich preisgeben, auf die man gar nicht stolz ist. Und Charakterzüge werden plötzlich deutlich, die man vielleicht gar nicht so toll findet. Und da kann die Liebe dann wachsen. Da liebt man sich für das, was man wirklich ist. Und das ist Ausdruck echter Liebe. Und weil Gott dich liebt, möchte er, dass du ihn verstehst, so wie er wirklich ist. Dass du nicht einfach nur so ein Bild liebst, das du von dir machst, einfach aus deiner Vorstellungskraft heraus oder weil du denkst, Gott müsste so sein oder aus deinen Wünschen heraus. Denn man wünscht sich den lieben Gott, der einem alle Wünsche erfüllt. Und dann ist das das Gottesbild und dann liebt man ihn für das und für die Wünsche, die er einem gibt und ist ganz enttäuscht, wenn der Wunsch dann nicht erfüllt wird. Nein, so will Gott nicht geliebt werden. Nicht so, dass man sich ein Bild über ihn macht, das gar nicht der Realität entspricht, sondern Gott möchte für das geliebt werden, wie er wirklich ist. Warum können wir das wissen, weil es in seinem Wort sagt und weil das auch echte Liebe ist. Echte Liebe will geliebt werden, so wie man wirklich ist. Und in Bezug zur Bibel hat das dann zwei Dinge zur Folge, dass man so geliebt werden will, wie man wirklich ist. Das erste ist, dass man Gott wirklich finden kann in seinem Wort. Man kann ihn wirklich finden. Hör manchmal so die Aussage, die Bibel kann ja eh jeder auslegen, wie er will. Im Grunde genommen kann ich ja alles so auslegen, wie ich will. Insofern stimmt der Satz. Aber es gibt eben sinnvolle Auslegungen und weniger sinnvolle. Und die Bibel hat eine Klarheit über das, wer und wie Gott ist. Und in der Hauptbotschaft, die Bibel hat, ist sie sehr klar. Und jeder, der sie liest, der kann sie erkennen. Und jeder, der sie liest, der kann ganz viel über Gott erkennen. Calvin und Luther, die Reformatoren, die haben das die Claritas der Schrift genannt. Und warum ist die Schrift klar? Warum möchte Gott, dass sein Wort klar ist und dass wir es verstehen können? Weil er wirklich geliebt werden will. Also ich kann Gott wirklich finden in der Bibel. Das ist Hammer, oder? Den lebendigen Gott, den kann ich finden, ihn immer mehr kennenlernen. Und das weiß ich, weil sie klar ist, weil Gott mich liebt und er möchte sich vorstellen, wie er ist. Und mit diesem Satz, er möchte sich vorstellen, wie er ist, da ist auch nochmal ein weiteres gesagt. Gott stellt sich dann auch so vor und sagt Dinge über uns, in Wahrheit, weil ihm Wahrheit so wichtig ist, weil, und das hat zur Folge, dass es nicht immer alles leicht ist, was er sagt. Ja, ich habe da so einen kleinen dazu geschrieben, auch manchmal ist die Wahrheit unbequem. Gott sagt ganz viel Schönes über sich und über uns, ganz viel, über das wir uns freuen können, ganz viel, das uns tröstet, allein die Bilder über den Vater, Gott als Vater, über ihn als den Hirten, über ihn als den Tröster, über ihn, der uns Kraft schenkt, über ihn, der uns begabt und so weiter. Da gibt es ja ganz, ganz viel, was wirklich toll ist. Aber weil die Bibel Wahrheit ist, sagt sie auch Dinge, die unbequem sind. Und sie muss das tun, weil wir in einer Welt leben, die nicht perfekt ist. Da muss man ja nicht Theologie studiert haben, um das zu sehen, sondern da muss man einfach nur mal Nachrichten gucken und in sein eigenes Leben gucken und in seine eigene Familie gucken und in die Nachbarschaft gucken und auch in die Arbeitswelt. Ja, da sieht man genug Beispiele, dass das Leben eben nicht immer perfekt ist. Und dass Gott dann auch Dinge sagen muss und Dinge anmahnen muss, die nicht gut sind. Die Bibel redet wirklich nicht nach unserem Mund, sondern sie redet Wahrheit, manchmal knallhart, manchmal so, dass wir vor den Kopf gestoßen sind, manchmal so, dass wir schlucken müssen, manchmal so, dass wir sie nicht verstehen. Sie redet knallhart die Wahrheit. Zum Beispiel gleich schon am Anfang in der Noah-Geschichte, da radiert Gott die ganze Menschheit aus, außer eine Familie. Löscht die Menschheit aus, weil sie nicht gut gelebt haben. Und das stört uns, oder? Das ist ja nicht was, wo wir sagen, aber das hätten wir jetzt gern gehört. Oder bei der Landeinnahme im Josua-Buch, ne? Israel flieht aus Ägypten, das Volk, und das nimmt das verheißene Land Kanaan ein. Und es muss erstmal das Strafgericht Gottes über diese Völker halten, weil diese Völker schlimme Dinge getan haben, Götter nachgejagt sind, denen sie ihre Kinder geopfert haben und schlimme Dinge gemacht haben. Und das Volk Israel muss die ganzen Städte ausrotten. Und das ist was, das geht doch nicht, oder? Das stößt uns vor den Kopf und da denken wir, Mensch, was soll denn das? Das kann doch nicht sein. Und dann beschreibt Gott uns und die Welt als auch eine gefallene, als eine verlorene Welt. Als eine, die nicht nur nichts mehr von Gott wissen will, sondern die aufgrund dessen auch noch sich selbst schlecht behandelt. Sie bezeichnet uns Menschen als verdammenswürdige Sünder. Wer will das schon hören? aber es ist Ausdruck von der Liebe Gottes, dass er uns die Wahrheit zuspricht, weil er möchte, dass wir gerettet werden. Er möchte uns nicht lassen in dieser Welt, die von ihm abgefallen ist. Die Welt, in der es so viel Böses gibt. Die Welt, in der Menschen einander so viel Unrecht tun. Und deswegen spricht er es an, und zwar in Wahrheit an. Gott sagt die Wahrheit, und das ist manchmal unbequem. Und damit müssen wir rechnen, wenn wir die Bibel lesen. Und manche haben angefangen, die Bibel aufzuhören, die Bibel zu lesen oder diese Stellen irgendwie wegzustreichen oder irgendwie umzuinterpretieren, weil sie damit nicht mehr klargekommen sind. Aber die Bibel gibt uns die Wahrheit über Gott, und es ist eine gute Übung, mal zu schauen, ja, was ist denn da wirklich Wahrheit dran? Weil es erklärt ja auch vieles. Es erklärt ja auch so vieles, dass wir Menschen seit Generationen nicht auf die Kette bekommen, global gesehen in Frieden miteinander zu leben. Es erklärt so vieles über das, warum es immer noch Mobbing gibt, immer noch Lieblosigkeit gibt, immer noch Menschen gibt, die einander belügen, immer noch Streit in Familien gibt, immer noch Vergewaltigungen gibt, immer noch Mord und Totschlag gibt und vieles, vieles mehr. Man könnte ja denken, die Menschheit hätte gelernt. Aber der biblische Ansatz erklärt sehr, sehr viel davon. Und auch wenn das unbequem ist, macht es doch Sinn. Und trotz dem Herausfordernden, sagt der Psalmschreiber, ich verzehre mich nach deinem Wort. Ich verzehre mich nach deinem Wort. Ich liebe es, auch wenn es mir ehrlich aufzeigt, wie schlecht es um die Welt bestellt ist und um mich selbst. Auch wenn sie kritisch ist, aber ich liebe sie. Sogar so, in Vers 17, dass ich sie sogar befolgen, sein Wort sogar befolgen möchte. Ich liebe es und ich will es befolgen. Wisst ihr, es liegt eine Verheißung auf dem Wort Gottes. Zum Beispiel lesen wir das in Hebräer 4, Vers 12, dass der Heilige Geist so durch die Bibel wirkt, dass sie lebendig und kräftig ist, ganze Leben zu verändern. Das ist ja der Sinn der Bibel, nicht um irgendwie zu theoretisieren, sondern um Leben zu verändern. Gott verändert durch sein Wort. Und wir blühen auf in der Begegnung, die wir in seinem Wort oder durch sein Wort mit ihm haben. Wisst ihr, ohne Bibel wäre ich zum Beispiel gar nicht Christ geworden. Ohne Bibel hätte ich nie die Sehnsucht nach Gott und seinem Willen bekommen. In der Form, wie ich sie jetzt habe. Ohne die Bibel wäre ich nie Pastor geworden. Ohne die Bibel würde ich heute hier stehen und ich müsste mir irgendwie was aus den Fingern saugen, was ich euch erzähle, irgendwelche Weisheiten von irgendwelchen Menschen. Aber ich hätte nicht das Vertrauen und den Glauben, dass Gott durch sein Wort wirkt und wirklich Leben verändert. Das glaube ich ja. Mit dem Selbstverständnis ist man ja vorne und predigt man ja. Nicht, weil man denkt, man ist selber so ein guter Kommunikator oder Prediger oder so ein Kram, sondern weil man glaubt, dass das Wort Gottes Kraft hat und verändert und dass die Wahrheit, die aus dem Wort Gottes kommt, Leben wirklich verändert und anspricht. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig, sagt Hebräer 4, Vers 12. Und viele, die heute Morgen hier im Gottesdienst sitzen, die würden gar nicht hier sitzen, wenn es das Wort Gottes nicht gäbe. Die wurden von der Bibel schon so verändert, dass sie anfangen, Gottesdienste zu besuchen, dass sie anfangen, ihre Beziehungen zu überdenken, dass sie verändert werden durch die Kraft seines Geistes, durch sein Wort und vieles, vieles mehr. Wir erleben diese Veränderung durch das Wort. Das ist doch krass, oder? Dass das Wort Gottes solche Kraft hat. Und dann sagt der Psalmschreiber, dieses Befolgen des Wortes, dieses, dass ich Gott mich verändern lasse, das muss man ja auch zulassen und auch ein bisschen daran arbeiten, das macht sogar noch Freude. Ja, auch das noch, gell? Das macht Freude. Aber klar, natürlich macht das Freude, oder? Natürlich macht das Freude, weil wir Menschen ja dazu bestimmt sind, zu Gott hinzuleben. Wir sind ja dazu bestimmt. Das ist ja wie mit dem Fisch. Ne? Ich meine, du kannst dem Fisch die Alpen zeigen, vielleicht findet er die auch schön. Die Alpen, die sind schön, aber der Fisch kann nichts damit anfangen. Ja, das könnte der schönste Panoramaweg sein, der Fisch, der kann da eh nicht rumlaufen. Und auch die Wüste hat seinen Charme und ist wunderschön, aber der Fisch, der passt da halt irgendwie nicht rein. Ne? Der würde da schnell sterben. Und der Schwarzwald und das Markgräflerland, da sind wir uns sowieso einig, dass das der beste Platz ist auf Gottes schöner Erde. Aber der Fisch, der ist auch da nicht so richtig glücklich. Warum nicht? Weil er da nicht leben kann. Wenn er ist nur glücklich, wenn er im Meer schwimmt, in dem Element, in dem er ist. Dafür ist er gemacht. Dafür ist er gemacht. Und so sind wir dazu gemacht, in Gottes Gegenwart zu sein, in dem zu schwimmen, was er für unser Leben vorhat. Weißt du, Arbeit ist super, Familie ist toll, gutes Essen und Trinken genießen, das ist auch wirklich schön. Sport mögen manche auch, ne? Aber wenn du als Mensch wirklich in deinem Element bist, wenn du da wirklich sein willst, als Mensch wirklich in deinem Element sein willst, dann musst du in Gottes Gegenwart sein, weil dafür wurdest du gemacht. Das ist durch nichts zu ersetzen, durch nichts auf der ganzen Welt kannst du die Gegenwart Gottes ersetzen, für die du eigentlich gemacht wurdest als Mensch. Ganz egal, ob du an Gott glaubst oder noch gar nicht an Gott glaubst, jeder Mensch ist eigentlich für diese Gegenwart gemacht. Darin leben wir. Wenn du echtes, erfülltes Leben haben willst, dann beweg dich im Plan Gottes. Und wir sind manchmal doofe Fische. Ja, wir hüpfen manchmal aus unserem Element und dann zappeln wir rum, vielleicht an einem schönen Ufer, aber wir bewegen uns nicht, wir sterben langsam. Und deswegen ist es für Menschen, auch die schon lange Christ sind, immer wieder nötig, das zu hören, für mich auch, bewege dich in der Gegenwart Gottes. Nimm dir Zeit für das Lesen der Bibel, in der sich Gott vorstellt. In der Nähe des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Halte dich da auf und beweg dich im Plan Gottes für dein Leben. Ich weiß nicht, wenn du das letzte Mal wirklich Gott die Frage gestellt hast, hey, tolles Leben bisher vielleicht, wenn es toll war, aber was willst du jetzt in den nächsten 2, 3 Jahren von mir und meinem Leben? Wann hast du dir das letzte Mal diese Frage gestellt? Oder lebst du einfach irgendwo am Ufer? Ich mache dir Mut, in den Strom des Lebens zu springen wieder. Hineinzutauchen in Gottes Gegenwart. Gott zu fragen, was möchtest du mit meinem Leben? Weil dafür bist du gemacht. Dafür bist du gemacht. Und wie das genau aussieht, dieses Leben, dafür gibt es eine Betriebsanleitung. Ja? Wie sieht es so aus? Die Bibel, das ist der Ort, an dem wir sehen, was Gott mit uns vorhat, in dem wir das erkennen können. Im Zusammenspiel mit dem Gebet und dem Heiligen Geist, der durch sie spricht. Da gibt es einen Ort, an dem wir über Herkunft, über Sinn und Zweck unseres Lebens erfahren können. Und dieser Ort ist hier. Da gibt es einen Ort, an dem wir Gott begegnen. Und dieser Ort ist hier. Also in jeder Bibel, nicht nur in der. Ne? In jeder Bibel, auch in deinem Smartphone, wenn du da deine Bibel drauf hast. Kannst du Gott begegnen? Nicht, dass mir jemand die klaut, weil er sagt, ich möchte gerne die Gegenwart Gottes haben. In jeder Bibel kann ich Gott finden. Da ist Wahrheit drin. Da ist Wahrheit drin. Wahrheit, die mich verändert. Wahrheit, in der Gott gegenwärtig ist. Wir begegnen ihm in der Wahrheit der Schrift durch den Heiligen Geist, der uns begleitet. Und das, was unser Bibeltext, unser Psalm beschreibt, dass ein Mensch sich nach der Nähe Gottes und seinem Wort sehnt, das ist genau das, wozu die Bibel da ist. Dieses Sehnen nach Gott. Das erfüllt die Bibel, zumindest stückweise, und dazu motiviert sie auch. Dazu motiviert sie auch. Es geht um die persönliche Begegnung mit dem lebendigen Gott. Es geht nicht um Richtigkeiten. Es geht nicht um tolle Formulierungen. Oder um wunderschöne Poesie, dass man sagt, ich lese die Bibel, weil das ist so schön poetisch und reimt sich und einfach ein Meisterwerk der Literatur. Und deswegen liest man die Bibel eigentlich nicht. Es geht nicht um die eine wahre Lehre in erster Linie, nicht um intellektuelle Ergüsse. Es geht um die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Darum geht es beim Bibellesen. Um die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und zwar eine, die lebensverändert ist. In Vers 17 lesen wir das. Erweise mir, deinem Diener, deine Güte, damit ich neue Lebenskraft bekomme und dein Wort befolgen kann. Erweise mir, deinem Diener, deine Güte, damit ich neue Lebenskraft bekomme und dein Wort befolgen kann. Herr, schenke mir Kraft. Das ist das, was er da in anderen Worten betet. Und das ist das, was du ganz bestimmt auch kennst. Oder? Wenn du irgendwie an Gott glaubst, und du hast ein stressiges Leben, weil die meisten Menschen haben ein stressiges Leben. Du hast einen fordernden Alltag Und da bewegen wir uns manchmal auch über unsere Kraft hinaus. Und dann ist es ganz logisch, dass wir als Christen manchmal beten, hey Gott, jetzt bin ich so müde, aber schenk mir bitte Kraft für den Beruf, Kraft für die Elternbeziehung, für die Kinder, für meinen Partner, fürs Putzen, das ich jetzt noch machen muss, für die Hausrenovierung, für den Hausbau, für was weiß ich was. Und das ist legitim, so zu beten. Aber ich habe mich in der Predigtvorbereitung selbst das nochmal gefragt, wann habe ich das letzte Mal um Lebenskraft von Gott gebetet, so wie der Psalmist hier, damit ich Gottes Wort lesen und befolgen kann. Für das, was du betest, wenn es jetzt kein auswendig gelerntes Gebet ist, wenn es ein freies Gebet ist, für das, was du oft betest, das zeigt oft das, was du auch wirklich willst. Wenn du eine lebendige Beziehung zu Gott hast, dann betest du für Dinge, die du wirklich willst, die dir wirklich wichtig sind. Wann hast du das letzte Mal dafür gebetet, dass du Zeit und Kraft hast, um im Wort Gottes zu lesen, auch in einem verrückten Alltag, den wir haben? Und wie er das formuliert da, der Psalmschreiber, ne? Herr, erweise mir deinem Diener deine Güte, damit ich die Lebenskraft bekomme, deinem Wort zu folgen. Ich glaube, wir können auch deswegen so gut andocken, weil wir manchmal Phasen durchmachen, wo wir aus eigener Kraft, wo es uns schwerfällt, die Bibel zu lesen. Und doch wissen wir, dass es gut wäre für uns. Und dann merken wir, wir brauchen sogar die Güte Gottes, dass wir die Bibel lesen. Das ist ziemlich deprimierend, irgendwie sich das eingestehen zu müssen. Aber es ist gut, wenn wir uns das eingestehen, wenn wir dann offen werden, Gott um Hilfe zu bitten und zu sagen, Gott, ich will aber dein Wort lesen, ich will dir begegnen in dem Wort. Schenk mir Kraft, ich bin abhängig von deiner Güte. Schenk mir deine Güte, damit ich die Lebenskraft bekomme. Und Herr, erweise mir deinem Diener, sagt er auch, deinem Diener. Weil das kann auch passieren, wenn du dich auf das Wort Gottes einlässt, dass du dann merkst, da gibt es Gott, der ist größer als ich selbst. Ich bin nicht der König und Gott erfüllt mir meine Wünsche, ist mein Diener. Eigentlich ist es andersrum. Gott ist der König. Ich bin der Diener. Ich muss manche Fragen in meinem Leben ganz andersrum stellen. Nicht Gott, hilf du mir, das und das und das zu tun, sondern mein Herr, ich bin dein Diener, was soll ich tun? Was darf ich tun? Das verändert sich in der Gegenwart Gottes, dass wir uns einordnen in diese große Realität, dass Gott der König ist und ich bin's nicht. Und mit diesem vertrauensvollen Glauben, dass er es gut macht, dass es mir dadurch noch besser geht, als es mir so gegangen wäre. Das kommt ja in diesem Psalm auch raus, wie sehr sich dieser Mensch freut, dass er Gottes Wort einhalten darf. Was für ein Vorrecht, ne? Also freiwillig macht er das, freiwillig, aus tiefstem Herzen und mit Freuden, wie wir das im Kontext lesen, man darf zu Gott kommen. Also es ist ein sehr emotionaler Zugang von diesem Psalmist. Ja? Die Bibel ist unser Richtschnur, ist das Buch, an dem wir uns ausstrecken, weil wir Gott dadurch begegnen und weil er uns das Leben schenkt. Es gibt ja auch so einen nüchternen Zugang. Vielleicht, wenn du ein sehr nüchterner Mensch bist, gefällt dir der nüchterne Zugang mehr. Paulus zum Beispiel hat den. Er liest die Bibel oder sagt, die Bibel zu lesen, das reicht einfach auch die Erkenntnis, dass es vernünftig ist, die Bibel zu lesen. In 2. Timotheus 3, Vers 16 sagt er, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Da zählt Paulus das aus. Er sagt, natürlich, es ist ja nur, wenn man nur ein bisschen logisch nachdenkt, ist es klar, dass man die Bibel liest, denn sie ist ja nütze zur Lehre. Wie soll ich denn sonst irgendwie was über Gott erfahren, wenn er sich nicht uns vorstellt? Sonst bin ich ja darauf angewiesen, dass ich mir irgendwas aus den Fingern sauge. Natürlich, das ist logisch. Wenn ich gelehrt werden will über Gott und über das Leben, natürlich muss ich dann die Bibel lesen. Ja, klar. Aber sie lehrt mich nicht nur, sondern sie weist mich zurecht. Sie weist mich auf Fehler hin. Es ist gut, mal den Maßstab des Schöpfers zu hören. Allein deswegen lohnt es sich schon, die Bibel zu lesen, um zu erfahren, wie hat Gott sich eigentlich Leben gedacht und diese Welt gedacht und mich gedacht. Und dass ich zurechtgewiesen werde in dem, wie ich bin und was ich tue. Und nicht nur zurechtgewiesen werde, dass mir meine Sünde und Schuld bewusst wird, sondern es geht ja noch weiter, dass ich mich auch bessere. Auch das ist allein schon ein nüchterner Grund, die Bibel zu lesen, wenn wir wissen, dass die Bibel diese Kraft hat, uns zu verändern. Uns zu verändern. Und jeder von uns kennt ja Momente in seinem Leben oder Dinge in seinem Leben, die er nicht verändern kann, wo er an die Grenze seiner Kraft stößt. Die Bibel kann mich besser machen. Dadurch, dass ich da Gott begegne und die Kraft seines Geistes spüre und erlebe, wenn ich mich mit offenem Herzen an die Bibel und an Gottes Geist ranmache. Und dann die Erziehung in der Gerechtigkeit. Die Bibel erzieht mich zu Gerechtigkeit. Ja, erstmal im Sinne zu der erlösenden Gerechtigkeit, die Jesus am Kreuz von Golgatha für uns bewirkt hat, dass er für unsere Schuld gestorben ist und dass wir jetzt gerecht sind vor Gott. Dazu erzieht mich die Bibel, die mir diese Illusion nimmt, dass durch gute Werke oder durch das, dass ich ein guter Mensch bin, ich zu Gott kommen kann. Aber dafür diese Hoffnung schenkt und diese Zusage, diese Gewissheit, dass ich durch den Glauben gerettet bin, durch die Sündenvergebung in Christus in der Stellung vor Gott vollkommen bin. Aber die zweite Bedeutung der Gerechtigkeit, die kommt hier auch rüber und die sehen wir in der Bibel auch an ganz, ganz vielen anderen Stellen. Diese Gerechtigkeit, die dadurch zustande kommt, dass armen, notleidenden Menschen geholfen wird. Eben die Gerechtigkeit zugesprochen wird, nicht nur gesprochen wird, sondern in Wort und in Tat auch ihnen gegeben und geschenkt wird. Ja, dass die Schwache, die Ausgestoßenen, die Leidenden und die Randgruppen im Blick sind. Zu guten Werken, so formuliert es Paulus, dass man gute Werke tut, die Gerechtigkeit, die aus guten Werken gegenüber den Armen und Schwachen kommt. Ja, ich verweise nochmal auf letzten Sonntag, wo es um diese Nächstenliebe geht oder auf die Truppe, die vorher am Anfang des Gottesdienstes hier vorne stand und die auch gesagt haben, das ist nicht nur, wir wollen nicht nur in Worten lieben, sondern auch in der Tat. Wir wollen das auch tun. Und genau dazu erzieht uns die Bibel. Und das sind schon einfach logische, nüchterne Gründe, warum man sagen kann, hey, ich lese in der Bibel, ich will mich von der Bibel verändern lassen, täglich, mein Leben lang, vom Tag 1 an, wo ich mich dafür entschieden habe, die Bibel zu lesen und wo ich dann Christ wurde, bis zu meinem letzten Atemzug, will ich mich von der Bibel prägen lassen. Aus diesen einfachen, nüchternen Gründen, ganz unemotional, wenn man das möchte. Also, aber beides sind echt gute Gründe, weshalb wir in der FEG Lörrach die Bibel lieben und sie als einen Schatz hochhalten. Beides sind auch Gründe, warum die Bibel im 21. Jahrhundert noch aktuell ist. Weil Gott ist ja nicht irgendwie anders geworden in den letzten 2000 Jahren. Der hat sich ja nicht verändert. Er ist immer noch der Gleiche. Und er hat immer noch die gleichen Maßstäbe, was gut und böse ist, weil es wahrhaft gut ist, was er uns vorschlägt. Und die ändern sich auch nicht. Keine Kultur, keine Gesellschaft kann die Dinge verändern. Sie kann anders leben. Sie kann nicht nach diesen Maßstäben leben, aber sie machen sie dadurch nicht gut und nicht schlecht. Also, das bleibt für immer. Das bleibt. Diese Beziehung zu Gott finden wir durch die Bibel. Beziehung, diese Werte bleiben immer, die Beziehung zu Gott, die finden wir immer. Er ist noch derselbe wie vor 2000 Jahren. Die Grundfragen des Lebens nach dem Woher, Wozu und Wohin sind immer noch gleich. Wir sind als Menschen immer noch auf Gott hingeschaffen, egal ob wir das glauben oder nicht, wir sind auf Gott hingeschaffen und Gottes Ethik ist immer noch für uns gültig. Egal ob sie in die Gesellschaft passt oder nicht. Sie ist immer noch die beste. Die Bibel muss uns korrigieren und nicht wir die Bibel. Das ist die Haltung, mit der wir an die Bibel treten. Die Bibel muss unsere Gesellschaft korrigieren und nicht die Gesellschaft die Bibel. Wenn es wirklich wahr ist, dass da in der Bibel das Wort Gottes steht, dann muss das so rum passieren. Die Bibel ist das korrigierende Element. Klar ringen wir über Auslegungsmöglichkeiten. Und da, wo die Schrift nicht eindeutig ist in manchen Randfragen, da hüten wir uns davor, Gesetze aus Dingen zu machen wie die Pharisäer. Und da leben wir zusammen in versöhnter und liebender Einheit, auch in Unterschiedlichkeit. Aber die grundsätzliche Haltung ist die, dass wir uns unter Gottes Wort stellen und von ihr Lehre, Zurechtweisung, Besserung und Erziehung in der Gerechtigkeit erfahren. Das ist die grundlegende Haltung, mit der wir unterwegs sein wollen. Ich und du für uns persönlich, aber auch in der Gemeinde. Und selbst dann, wenn es uns nicht passt. Aber das ist ein Vorrecht. Keine Last, ein Vorrecht. Es ist Gnade, dass Gott sich uns so offenbart. Und das möchte ich nur mal an den Schluss stellen. Diesen Psalm 119, den wir auch zu Anfang gelesen haben. Und schau mal, ob du den auch so beten kannst. Überleg mal, ob du den von ganzem Herzen so beten kannst. Es erfüllt mich mit Freude, den Weg zu gehen, den du in deinem Wort als richtig bezeugst. Darum bin ich glücklicher als über alles, was man besitzen kann. Gerne denke ich über deine Ordnungen nach. Achten will ich auf die Wege, die du vorgegeben hast. An deinen Bestimmungen habe ich große Freude. Dein Wort will ich niemals vergessen. Erweise mir, deinem Diener, deine Güte, damit ich neue Lebenskraft bekomme und dein Wort befolgen kann. Öffne mir die Augen, damit ich die Wunder erkenne, die dein Gesetz enthält. Nur ein Gast bin ich auf dieser Erde. Enthalte mir deine Gebote nicht vor. Zu jeder Zeit verzehre ich mich vor Sehnsucht nach deinen Rechtsbestimmungen. Ich wünsche mir das für dich und für mich, dass wir diese Haltung zum Wort Gottes entweder behalten, wenn wir sie schon haben, oder neu entdecken, wenn wir sie vielleicht verloren haben, oder vielleicht zum ersten Mal entdecken. Diese Liebe zum Wort, nicht ein du musst aber stille Zeit machen, weil der Pastor das gesagt hat, sondern ein Halleluja, ich darf die Bibel lesen. Was für ein Vorrecht. Und dann kommen wir durch Gottes Gnade und indem wir das Wort Gottes nüchtern zu unserer Priorität machen. Beides ist der Fall. Der Wille, dass wir es umsetzen und lesen und die Gnade Gottes, die dann dazukommt und uns in die Tiefe des Wortes führt und in diese Begegnung mit Gott führt. Als FEG Lörrach wünschen wir uns das und ich schließe ab mit diesem Wert, den wir wie folgt formuliert haben. Gott liebt uns. Deshalb stellt er sich uns in der Bibel seinem Wort vor. Dort zeigt er uns auch, wie Leben gelingen kann. Egal, was gerade gesellschaftlicher Trend ist, wir stehen zu Gottes Wort. Klar und liebevoll. Ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns dein Wort gegeben hast. Danke, dass du dich offenbarst. Danke, dass du uns so liebst, dass du willst, dass wir dich wirklich kennenlernen, so wie du bist. Und Jesus, da wollen wir uns aufmachen. Da wollen wir sehen, warum es dich gibt und wer du bist und wie du bist, warum es uns gibt, wozu wir leben, was der Plan Gottes dir von dir ist mit unserem Leben. Wir wollen von dir die Fülle des Lebens bekommen. Wir wollen uns nach dem ausstrecken, was du uns geben willst. Als deine Diener, als die, nicht die, die bestimmen, wo es lang geht, sondern als die, die dir folgen und uns beschenken lassen von dir. Danke für diese große Gnade, für dieses große Vorrecht, dass wir die Bibel lesen dürfen an jedem Tag. Und Jesus, du weißt, dass uns manchmal die Kraft dazu fehlt, weil unser Tag so voll ist. Jesus, schenke uns Kraft. Schenke uns Kraft dafür, das Bibellesen wirklich auch in unseren Alltag zu integrieren. Dir zur Ehre. Amen. Der Herr, der dich liebt, er segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. So segne dich der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.